Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 16. September. Obwohl heute ja erst Mittwoch ist, war das schon eine ziemlich gute Woche für Europa. Zwei Gründe sind meiner Ansicht nach dafür zu nennen. Deutschland geht humanitär voran. Statt der bisher geplanten 150 Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria werden nun 1552 Menschen aufgenommen. Vor allem Menschen mit schutzbedürftigen Kindern aus Syrien, aus Afghanistan und dem Irak. Nein, die Österreicher folgen nicht, noch nicht vielleicht. Nein, diese humanitäre Geste ist noch kein Durchbruch zu einem europäischen Flüchtlingspakt, aber Merkel durchbricht jetzt diese Mikado-Mentalität. Keiner bewegt sich, bevor sich nicht ein anderer bewegt. Made in Germany steht eben nicht nur für Mittelstand und Maschinenbau, sondern in dieser Woche besonders auch für Mitgefühl. Der Grund Nummer zwei für eine gute Europawoche wäre im Trubel der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl tatsächlich fast untergegangen. Die kleine pro-europäische Partei Volt, von der Sie vielleicht noch nie gehört haben, spricht hauptsächlich junge Wählerinnen und Wähler an und Volt hat erstaunliche Ergebnisse erzielt. Im Wahlkampf klang diese Truppe im Übrigen so.
Volt bringt neue Ideen aus Europa nach Köln und macht so eine Politik,
die Probleme löst und nicht einfach um eine Wahlperiode nach hinten verschiebt.
Das ist Politik mit Blick über den Stadtrand.
Pragmatisch, progressiv und echt europäisch.
Das ist Zukunft made in Europe.
Das war jetzt nicht besonders amerikanisch, reißerisch, besonders tolles Marketing, aber vielleicht deshalb gerade kam es an. Die Partei Volt ist auf Anhieb in 7 Kommunalparlamente eingezogen. In Bonn wurde die 5%-Hürde klar genommen. In Köln bekam Volt genauso viele Stimmen wie die FDP. 11% aller jungen Wähler zwischen 16 und 24 wählten dort die erst vor 2 Jahren gegründete Partei. Europa kommt. Erst war da die Idee, dann kam das gemeinsame Geld. Und nun mit leichter Verzögerung folgt auch die echte Begeisterung. Unsere weiteren Themen heute. Kolja von Bismarck ist Anwalt für Insolvenzrecht. Er fordert die Bundesregierung auf, die Pleitegeier doch bitteschön von unseren Unternehmen fernzuhalten. Und wegen Corona die Pflicht, bei Überschuldung unverzüglich Insolvenz anzumelden, noch länger auszusetzen als ohnehin schon geplant.
Ich glaube nicht, dass es eine Vielzahl von Unternehmen gibt, die im Januar nächsten Jahres in der Lage sein werden, die nächsten 24 Monate zu überblicken, jedenfalls liquiditätsmäßig.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski an der Wall Street spricht mit uns über die neuesten Innovationen von Apple. Denn die wurden gestern Abend in Cupertino vorgestellt und Sophie hat zugeschaut und zugehört und verrät uns auch, was die Aktionäre davon halten. Und wir staunen über das geplante Weihnachtswunder der deutschen Kirche. Und wir freuen uns über die feine Ironie des russischen Dissidenten Alexei Nawalny, der eben erst Gevatter Tod von der Schippe gesprungen ist. Wobei Gevatter Tod verdammt aussah wie Wladimir Putin. Olaf Scholz versprach vor über 3 Monaten:
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Und trotzdem haben viele Unternehmen ein sehr anderes Gefühl. Das Gefühl nämlich, dass sie mit Plumps in die Pleite rutschen. Corona drückt die Pausentaste im ewigen Kreislauf von Angebot und Nachfrage. Viele Unternehmen, und zwar insbesondere solche, die ohnehin schon ein wenig aus der Zeit gefallen waren, wie zum Beispiel ThyssenKrupp, geht da schnell die Luft aus. Bei der Lufthansa, da hilft der Staat, aber bei vielen anderen, da hilft er eben nicht, da hilft nur Beten. Und damit jetzt nicht viele, viele Firmen wegen der Pandemie zeitgleich aus den Latschen kippen, will die Regierung die Ausnahme beim Insolvenzrecht verlängern. Das heißt auf Deutsch, Unternehmen, die überschuldet sind, müssen erstmal keinen Insolvenzantrag stellen. Das ist verlängert worden bis Jahresende. Das reicht aber nicht, sagt zumindest Kolja von Bismarck. Das reicht nicht, um eine unkontrollierbare Pleitewelle bei uns im Lande zu verhindern. Er fürchtet, dass ohne eine Suspendierung der Insolvenzregeln ein Dominoeffekt eintritt, der letztlich das ganze Land in den ökonomischen Abgrund kippen könnte. Der Anwalt von Bismarck ist übrigens einer der Nachfahren des ehemaligen Reichskanzlers und Partner bei Sidley Austin, einer internationalen Wirtschaftskanzlei, ist er auch. Einen schönen guten Morgen, Kolja von Bismarck.
Morgen, Herr Steingart.
Wir sprechen heute über das Insolvenzrecht, richtig?
Gerne.
Denn das Insolvenzrecht wird ja in gewisser Weise vom Bundesfinanzminister und anderen, die sich das so wünschen, außer Kraft gesetzt, damit Unternehmen in dieser Pandemie nicht wie die Dominosteine einfach umkippen. Und Sie finden das ganz richtig, stimmt's?
Ja, ich finde das gut und ich finde das richtig und ich glaube auch, dass das erforderlich ist und war. Wir hätten uns sonst mit einer Welle von Insolvenzen auseinandersetzen müssen, ab etwa März diesen Jahres, für die weder die Gerichte noch die Verwalter gerüstet waren.
Aber eine Insolvenz, Herr von Bismarck, ist ja mit Verlaub kein Volkssport und keine Bösartigkeit gegenüber den Unternehmen, sondern hat ja eine reinigende Funktion, wie ja auch Ihr Gegenspieler, der Sprecher der Insolvenzverwalter, zu Recht ja festgestellt hat, dass hier Unternehmen, die ihre Zinsen nicht mehr bedienen können, deswegen aussortiert werden, damit nicht hinterher Banken oder andere Gläubiger einfach umkippen, auch wie die Dominosteine.
Also ja, richtig ist, dass das Insolvenzrecht auch eine Funktion hat und in einer Marktwirtschaft ist es sinnvoll, dass Unternehmen, die kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, ausscheiden. Aber was wir nicht wollen und wir...
Wer ist wir?
Ist die Restrukturierungsprofis, sagen wir mal. Ich bin Mitgründer und Vorstandsmitglied einer Gesellschaft, die heißt TMA. Da gibt es Anwälte, Banker, Insolvenzverwalter, Investoren, alle diejenigen, die sich beruflich mit insolvenzrechtlichen Themen auseinandersetzen.
TMA heißt Turnaround Management Association.
Heißt das. Ja. Und wir haben zunächst mal gesagt, als das im März so richtig losging, das wird jetzt richtig schwierig und wir müssen jetzt die Insolvenzantragspflichten aussetzen, um zu sehen, wie wir mit dem Thema klarkommen. Das ist dann auch passiert. Und jetzt gerade geht es aber um die Frage, ob diese Antragspflichten weiter ausgesetzt werden müssen, zumindest für die Unternehmen, die überschuldet sind. Jetzt sagen Sie mal, wie viele Unternehmen Sie kennen, die im Moment, außer vermutlich Amazon, wissen, dass sie für die nächsten 24 Monate durchfinanziert sind. Das heißt, die Unternehmen müssten im Januar sagen, die Unternehmensleiter, ich bin durchfinanziert für 24 Monate. Das können die nicht. Und wenn sie es nicht können, dann müssen sie Insolvenzantrag stellen. Das halten wir nicht für sinnvoll, auch wenn ich, wie Sie, glaube, das Insolvenzrecht schon eine wichtige Funktion bei uns in dem marktwirtschaftlichen System hat.
Denn Kreditreform, das ist ja eine Unternehmung, die kümmert sich um die Solidität der deutschen Wirtschaft und der Unternehmen. Und bei Kreditreform fürchtet man, dass die Zahl der überschuldeten Unternehmen, die derzeit auf 550.000 in Deutschland geschätzt wird, dass die brutal ansteigt, nämlich in Richtung 800.000. Und das Ganze nennt man dann Zombie-Unternehmen. Mit Ihren Wünschen würden ja noch mehr Zombie-Unternehmen gezüchtet, richtig?
Ja, also ich bin ganz das Gegenteil von einem Zombie-Züchter. Und wir sind das übrigens bei der TMA auch nicht. So wahnsinnig viele Zombies habe ich ja noch nicht gesehen. Zombies sind ja lebende Tote. Das heißt, Unternehmen, die eigentlich ihr Geschäftsmodell verloren haben. Und
Lufthansa, ist die Lufthansa nicht eigentlich ein Zombie-Unternehmen derzeit?
Nein, die Lufthansa ist kein Zombie-Unternehmen. Die Lufthansa hat ein Geschäftsmodell, was sie umbauen kann, muss und sollte, auch im Übrigen in ihrem und meinem Interesse. Und davon gibt es ganz viele Unternehmen.
TUI, ist TUI ein Zombie-Unternehmen?
Ich kenne den Fall nicht gut genug.
ThyssenKrupp?
Ist ein Unternehmen in großen Schwierigkeiten, was man mit Sicherheit sanieren kann.
Viele Einzelhändler in diesen Zeiten
haben ein Problem mit ihrem Geschäftsmodell. Das ist Online-Retail, das ist Offline-Retail, Entschuldigung, das ist Restauration. Die haben alle natürlich ein
Konzertveranstalter.
Problem.
Konzertveranstalter.
Müssten wir nicht trotzdem all denjenigen eine Chance geben, ihr Geschäftsmodell umzustellen, von 3.0 auf Industrie 4.0 umzusteigen? Müssen wir die alle durch ein Insolvenzverfahren ziehen? Das glaube ich nicht.
Aber hilft nicht die Insolvenz genauso auch tatsächlich wie nicht die Arbeitslosigkeit, aber der klare Schnitt, dass ein Geschäftsmodell an sein Ende gekommen ist und wenn es nicht durch Fusion gerettet werden kann, eben dann durch eine Liquidation und damit neue Wege öffnet für die Beschäftigten und auch für die Vorstände, ihre Ideen dort auszutoben, wo vielleicht Zukunft verborgen ist.
Also ich glaube, dass Insolvenzrecht und Insolvenzverfahren eine reinigende Funktion haben können. Das Instrumentarium ist auch gut und richtig, aber nur da, wo es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Das, was wir wollen, ist, dass die Gläubiger darüber entscheiden können, ob ein Unternehmen eine Chance hat mit seinem Geschäftsmodell und seinen Mitarbeitern. Insolvenzrecht und ein Insolvenzverfahren führt ja nicht dazu, dass ein Unternehmen aus dem Markt gespült wird und die Gemeinschaft raus ist. Die zahlen Insolvenzgeld, das wird umlagefinanziert, die Pensionen werden vom PSV übernommen, da entstehen große Kosten für den Verwalter. Das ist nicht so, dass da plötzlich ein Unternehmen reibungslos aus dem Markt rausgenommen wird. Die Arbeitnehmer müssen sich eine neue Beschäftigung suchen. All das hat erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Übrigens den Knock-on-Effekt, den Sie gerade bekämpfen wollen. Und wir sagen im Vorstand von der TMA, diese Welle wird kommen, das wissen wir. Mhm. Es schadet auch nichts, wenn sie kommt, aber sie muss in einer Weise kommen, die wir beherrschen können.
Also Sie wollen das ein bisschen zeitlich auch strecken, dass nicht die Gerichte und...
Ich möchte wie Herr Spahn, dass wir genug Intensivbetten haben, ja.
Was für Ihr Argument spricht, ist natürlich, dass wir in der Tat Geschäftsmodelle inmitten dieser Pandemie, die ja einen großen Nebelschleier über diese Volkswirtschaft wirft, nicht wirklich beurteilen können. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, wann kommt ein Impfstoff, wann kommt der Markt in bestimmte Bereiche wieder zurück.
Ich glaube nicht, dass es eine Vielzahl von Unternehmen gibt, die im Januar nächsten Jahres in der Lage sein werden, die nächsten 24 Monate zu überblicken, jedenfalls liquiditätsmäßig nicht zu überblicken. Und alle diese Unternehmen müssen einen Insolvenzantrag stellen. Und die ganz große Mehrzahl dieser Unternehmen wird ein Geschäftsmodell haben, was man repariert kann, und die Chance sollte man denen geben.
Ein Risiko bleibt trotzdem bei allem Verständnis natürlich für diese ja fast sozial-moralische Sicht sozusagen auf Juristerei, die Sie vortragen. Ein Problem bleibt für die Banken, wenn am Ende sich eben doch herausstellt, dass das Hoffen und Könnte und der Konjunktiv, der in all diesem Jahr drinsteckt, sich nicht bewahrheitet, dass diese Firmen tatsächlich kein Geschäftsmodell haben, dass die Lufthansa nie mehr so fliegen wird wie vorher, dass TUI und ThyssenKrupp und all die anderen nicht mehr auf die Beine kommen, dass der Einzelhandel gegen Amazon, all diese Dinge, wenn das so eintritt, dann hätten wir aus der Pandemie eine Bankenkrise gemacht. Mit Ihrer Mithilfe.
Na, das stimmt nicht. Dann wäre diese Krise vorher schon da gewesen. Ich helfe nicht dabei, eine Krise herzustellen, sondern ich versuche, die Krise in ihren Auswirkungen handelbar zu machen. Das Geschäftsmodell der Lufthansa ist ein Geschäftsmodell, was im Moment unter besonderem Stress steht. Das liegt auf der Hand, dass wir möglicherweise einen landesweit agierenden Carrier brauchen, halte ich für wahrscheinlich. Ich nutze den genauso wie Sie. Und ich äußere mich jetzt nicht dazu, ob es sinnvoll war, in dem Umfang und in dem Weise, wie man die Lufthansa unterstützt hatte, dies zu tun. Sicher ist, dass es eine Vielzahl von kleineren Unternehmen gibt, die vermutlich in ähnlicher Weise Unterstützung gut hätten gebrauchen können. Aber Ihre Ausgangsfrage war ja eine
nach den Banken, ja,
eine
was bleibt
die Frage, was mit der Bank? So, und ich sage Ihnen, dass die Bank entgegen dieser Annahme, die Sie, glaube ich, machen, dass die Banken sagen, wir treiben die jetzt weiter vor uns hin als Zombies, nur damit wir jetzt nicht den Hit in der Bilanz nehmen müssen, ist meine Erfahrung aus ganz vielen Bankenverhandlungen, dass da sehr genau hingeschaut wird, ob es nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass man sich deutlich mehr von den Forderungen wieder eintreiben kann, wenn man ein solches Sanierungsverfahren, wie wir das erreichen wollen, durchzieht, statt auf die Liquidation zu setzen.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr von Bismarck.
Danke Ihnen, Herr Stanger.
Ich habe Sie ja gestern früh gefragt, ist das noch lustig oder kann das schon weg? Die Humordebatte in Deutschland tobt, Sie erinnern sich. Es ging um die Zigeunersoße von Barbara Schöneberger, um Anke Engelke und es ging um die Grenzüberschreitungen von Lisa Eckhardt. Wir hatten den Morning Briefing Anrufbeantworter für Sie freigeschaltet und wollten wissen, muss alles sagbar sein, zumal in der Satire, oder aber gilt es den anderen, den anders Aussehenden, den anders Fühlenden, den anders Glaubenden mit Vorsicht zu behandeln. Kommt also erst der Respekt und dann der Humor? Hier ein Ausschnitt Ihrer sehr interessanten Antworten.
Moin, hier ist Flo aus Hamburg. Ich bin Musiker und ich habe das Gefühl, dass wir in Zeiten leben, in denen die Leute irgendwie jeden Stein umdrehen in der Hoffnung, was moralisch Verwerfliches darunter zu finden und das zu selten abgleichen, womit sie selber nach draußen gehen und wie sie sich selber verhalten. Ich finde, Komik ist dafür da, um komisch zu sein. Und am Ende ist dann einfach nur die Frage, war es denn ein guter Witz?
Hallo, Ines aus Pankow hier. Und Zu heutigem Subject an Satire wollte ich wirklich sagen, dass für mich als erstes kommt Respekt und dann Satire, weil ich aus meiner Sicht in letzter Zeit wirklich sehr viele satirische Darsteller sich darauf beziehen, Freiheit in der Satire, was aber sehr häufig auch nach meinem persönlichen Ermessen wirklich in die ganz schön ziemliche Respektlosigkeit geht.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Dirk Pavel. Ich wohne in Schweden in der Nähe von Stockholm. Bin Baujahr 69 und habe eigentlich wenig Verständnis für die ganzen Diskussionen, die man momentan so führt. Wenn man sozialisiert worden ist in den 70er, 80er Jahren, dann ja, hat man eigentlich ein ganz anderes Verständnis von Meinungsfreiheit. Zumal, wenn man dann noch aus dem anderen Teil der Deutschen Republik kommt. Und die ganzen Diskussionen, die heute geführt werden, um ob es nur MeToo ist, ob es die Juden sind, ob sie Schwarzen sind, ob sie Weißen, die Grünen, die Rosanen oder wer auch immer. Es ist verwirrend und die ganzen Debatten drumherum tragen nicht wirklich dazu bei, dass die gegenseitige Akzeptanz gesteigert wird.
Sophia München, ich denke, es nehmen sich alle zu ernst. Gerade das gute Kabarett lebt ja auch von Spitzen. Wenn das alles immer nur als Diskriminierung ausgelegt wird, so zeugt das eher von geistiger Armut, denn einer sich gegenseitig integrierenden Gesellschaft. Und schürt meines Erachtens eher Abneigung, als dass es Toleranz schafft.
Guten Morgen, mein Name ist Udo Schuster. Ich komme aus Landshut und arbeite bei einer Bank. Ich glaube, man muss die Grenze da ziehen, wo Satire geschmacklos wird, wo sie beleidigend wird, wo sie Gefühle anderer Menschen verletzt. Ich nehme als Beispiel mal die Karikaturen von Charlie Hebdo, wo ganz bewusst Gefühle muslimischer Menschen verletzt werden. Das hat nichts mehr mit Satire zu tun. Das ist nur geschmacklos, dumm und verletzend. Und da endet für mich persönlich jeglicher Humor.
Mein Name ist Wolfgang Riehl. Wohnhaft bin ich in Neunkirchen-Seelscheid, Nähe von Bonn. Satire muss man aushalten. Es ist Kunst. Es ist eine Überspitzung. Das Selbstbewusstsein muss jede Völkergruppe, jede Berufsgruppe, jeder Mensch aushalten können. Wer das nicht tun, soll das lernen. Ich finde, es ist einfach zu glatt inzwischen. Die Spitzen, die wir in den 80er, 90er Jahren gesehen haben, haben ja auch zum Nachdenken angeregt. Und daher ganz klar, eine Rücksichtnahme gehört in jede Gesellschaft, aber nicht in den Bereich der Kunst und der Satire.
Das war mal Klartext, das war erfrischend. Ich glaube, wir sollten das öfters mal machen. Und deshalb sage ich ganz artig Dankeschön.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da hat sich die Bundeskanzlerin mit ihrem ewigen Widersacher in der Flüchtlingspolitik, mit Horst Seehofer, doch tatsächlich vor dem Kabinett zusammengesetzt und einen Vorschlag für das Flüchtlingsproblem auf Moria erarbeitet, ausgerechnet die beiden. Michael Bröker, der Pioneer-Chefredakteur, ist jetzt bei mir. Hallo Michael.
Hallo Gabor.
Und erklärt uns jetzt, wie das eigentlich passieren konnte.
Ja, die Kanzlerin hat den Druck in der Union und auch von ihrem Koalitionspartner gespürt und Horst Seehofer zur Seite genommen. Jetzt gibt es einen Kompromiss. 1500 Flüchtlinge aus Griechenland sollen nach Europa verteilt werden.
Die SPD wollte mehr und Horst Seehofer wollte weniger, richtig?
Richtig. 150 war sein Maximum, jetzt werden es 1550.
Aber diese 1550, habe ich gehört jedenfalls, kommen nicht aus dem abgebrannten Lager auf Moria, sondern, was ist da los? Wo kommen die denn jetzt her?
Richtig, um nicht das Signal zu geben, dass wenn man ein Flüchtlingslager abbrennt, dass man dann sofort verteilt wird, nehmen sie bewusst andere Flüchtlinge aus einem anderen Ort und verteilen sie. Darauf hat auch die griechische Regierung gedrängt und somit hat man den Pull-Effekt leicht abgeschwächt.
Und die Schleuserbanden verstehen dieses etwas um die Ecke gedachte Spiel nicht?
Das wird man sehen. Jedenfalls ist es ein Kompromiss, der die Flüchtlingspolitik nicht eskalieren lässt. Und darüber habe ich gestern an Bord der Pioneer One übrigens auch mit Christian Baldauf gesprochen. Der ist Vorstandsmitglied der CDU und der hat das Dilemma zwischen diesen beiden Polen in seiner Partei ganz gut erklärt.
Ja, ich sehe das nicht als kritisch, sondern ich sage, das ist ja dasjenige, worauf wir aufpassen müssen, dass wir nicht den Effekt von 2015 nach außen darstellen. Aber es ist jetzt auch eine humanitäre Frage. Es hat eben mal gebrannt und wir müssen uns überlegen, wie es weitergeht. Und deshalb ist das ja auch neu und gut, dass die Kommission das jetzt übernehmen will. Ich bin auch der Meinung, dass dieser Weg weiter fortgeschritten werden muss, auch in anderen Flüchtlingslagern. Wenn es aber jetzt mal so eine Ausnahmesituation gibt, muss man zumindest an der einen oder anderen Stelle aus humanitären Gründen auch mal 5 Grad sein lassen.
Ja, und dann habe ich ihn auch noch gefragt, er ist nämlich der nächste Wahlkämpfer nach dem Bundesparteitag der CDU, denn er ist Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz und Vorstandsmitglied der CDU. Und er wünscht sich nicht etwa Armin Laschet oder Friedrich Merz im Wahlkampf, sondern Angela Merkel. Das zeigt, wie stark die Kanzlerin im Moment in der CDU ist.
Ich habe keinen Anlass dazu, mich von der Kanzlerin abzugrenzen. Ich finde, die macht einen hervorragenden Job. Wir können sehr, sehr froh sein, dass wir diese Kanzlerin haben. Wenn Sie nach Italien schauen, nach Spanien, in viele andere Länder, USA, Russland, Brasilien. Also wir können so froh sein, dass mit dieser Ruhe, mit dieser Akribie, mit dieser Voraussicht, Weitsicht unser Land regiert wird. Da können wir uns nicht beschweren. Im Gegenteil, ich finde das hervorragend, wie sie es macht. Und deshalb wird es auch mit ihr an ihrer Seite und an unserer Seite weitergehen.
Ja, mehr zu Christian Baldauf und seinen Ambitionen natürlich auch im Hauptstadt-Newsletter auf thepioneer.de/Hauptstadt.
Ja, vielen Dank für diese Kurzfassung. Vielen Dank, lieber Michael.
Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Gestern Abend um 19 Uhr wartete auch die hiesige Apple-Gemeinde ganz gespannt auf Neuigkeiten aus der Firmenzentrale in Cupertino. Denn der Technologiegigant hielt die heilige, traditionelle Septembermesse ab. Das ist der Ort und der Platz, wo die neuen Produkte für das Weihnachtsgeschäft vorgestellt werden. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski war für uns dabei. Jetzt sind wir sehr gespannt. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, guten Morgen aus New York.
Also was ist da gestern präsentiert worden?
Gestern ging es um neue Modelle von der Apple Watch und vom iPad, also genauso wie vermutet. Und beide Produkte haben sie ganz deutlich auch entsprechend der Pandemie platziert. In anderen Worten, natürlich hat Apple ziemlich schlau einen Weg gefunden, trotz Pandemie Geld zu verdienen und hat sich angepasst an unsere neue Normalität. So drückte CEO Tim Cook das aber nicht aus, sondern so.
As we all continue to make our way through these difficult times and face the challenges that COVID-19 is causing in our communities around the world, it's so inspiring how people everywhere have adapted, working remotely, learning from home, and gathering virtually to stay close to family and friends. And it's been gratifying to see the important role our products have played in helping people come together, carry on and move forward.
Das heißt jetzt konkret fürs iPad, sie gehen auf eine schnellere Leistung, auf bessere Chips. Und bei der Apple Watch geht es um schickes Design ebenfalls, aber platziert ist das Gerät als eines, das die Gesundheit in Zeiten einer Pandemie überwacht. Das hat sie bislang ja mit vielen Funktionen auch schon gemacht, aber die haben sie jetzt eben ausgebaut. Zum Beispiel kann sie den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Die Aktie, Gabor, die ist vor dem Event gestiegen in Vorfreude und währenddessen gedreht und gefallen am Nachmittag, hat dann hauchzart im Plus geschlossen, aber Begeisterung sieht anders aus. Aber da gibt es ja dieses Jahr noch eine zweite Chance drauf, wenn das iPhone dann eben rauskommen sollte.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass viele den Kirchen immer noch unterstellen, sie seien konservativ und reformunwillig. Wie falsch ist das denn? Die Kirchen machen sich doch tatsächlich 100 Tage vor Heiligabend jetzt schon Gedanken, wie die Weihnachtsgottesdienste in Corona-Zeiten ablaufen könnten. Und der Trend in diesem Jahr geht wohl zum ansteckungsfreien Outdoor-Event. Auch im Dezember. Das sagt jetzt jedenfalls der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strohm.
Wir wollen an diesem Weihnachtsfest viele andere Möglichkeiten auch nutzen. Deswegen wollen wir raus. Wir wollen in die Mitte der Orte, auf die Marktplätze, auf Fußballplätze, vielleicht auch an den Waldrand, Waldweihnacht. Vielleicht sogar mit Ochs und Esel. Und die Gemeinden bereiten sich ja schon jetzt drauf vor.
Das ist eine gute Entscheidung. Eine Entscheidung, die uns letztlich zurück zu den Wurzeln der Weihnacht führt. Auch das Jesuskind hatte im Stall von Bethlehem schließlich kein Reetdach über dem Kopf und auch keine Fußbodenheizung. Und Sitzkissen für Maria gab es, nach allem, was wir wissen, auch nicht. Ochs und Kuh waren dabei, aber garantiert kein einziger Regensburger Domspatz.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich der russische Oppositionelle Alexei Nawalny nach dem Giftanschlag in Russland offenbar so schnell wieder auf dem Weg der Genesung befindet. Gestern jedenfalls veröffentlichte er ein Foto aus seinem Krankenzimmer in der Berliner Charité. Und das hat er wo getan? Auf Instagram. Und das Bild zeigt Nawalny im Kreise seiner Familie. Und ja, er sieht natürlich abgekämpft aus, müde, blass. Aber flankierend dazu postete er einen äußerst vitalen Text.
Hallo, hier ist Nawalny. Ich kann immer noch kaum etwas machen, aber gestern konnte ich den ganzen Tag alleine atmen. Ganz alleine, ohne fremde Hilfe. Ich habe sogar das Ventil im Hals nicht gebraucht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ein erstaunlicher, von vielen unterschätzter Prozess. Kann ich nur empfehlen.
Wow, so geht Lebensfreude, die echte. Das Leben nach dem beinahe Tod zählt offenbar doppelt. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.